Ja, wir waren in Ezra oder bei Ezra und Nehemia, die ihr Dienst hatten in und nach der Gefangenschaft in Babylonien. Drumherum waren auch einige andere Propheten, die gewirkt haben zuvor. Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, das ist alles so um dem Dreh 600 bis 400 und Nehemia. Und auch direkt während Nehemias Dienst geht man auch von der Tatsache, dass Malachi auch zu der Zeit gesprochen hat. Wenn man Malachi liest, sieht man, dass die Situation, die er beschreibt, die Aufgabe, die er hat, eigentlich identisch ist. Das Anliegen Gottes, das, was Gott sieht und den Propheten sagt, stimmt überein mit dem, was Ezra sieht und erlebt. Und wir waren da bei der Aufbau der Mauer durch Nehemia. Wir haben gesehen, dass Ezra den Tempel, er war 13 Jahre vor Nehemia, der Ezra in Jerusalem, und seine Aufgabe war, den Tempel wieder aufzurichten und den Dienst im Tempel. Zuvor war aber auch Zerubabel, das waren auch viele Jahre zuvor, noch vor Ezra, also dieser Prozess der Wiederherstellung der Beziehung des Volkes Israels zu Gott war ein langer Prozess. Nehemias Dienst an der Mauer, das waren 52 Tage, glaube ich, ganz konkret das Anpassen, die Wiederherstellung der Mauer. Aber das Prozess war, wie gesagt, viel länger. Fing an mit Zerubabel, dann mit Ezra. Und wir haben gesehen, dass Ezra die Beziehung zu Gott wiederherstellt. Er ist der Priester. Er hat die geistliche Aufgabe, eine Grundlage zu schaffen, worauf dann auch Nehemia aufbaut. Und Nehemias Dienst ist ein praktischer Dienst. Er ist der Polier, der Maurer, derjenige, der ganz praktisch das, was zerstört worden ist, wieder aufbaut. Und wir haben gesehen, dass Nehemia bedeutet Tröster, und nun bezogen auf uns ist Nehemias Dienst an uns persönlich. Das ist der Heilige Geist, dass das, was zerstört worden ist in uns, als wir in der Welt waren, gereinigt, geheiligt und aufgebaut wird. Prozess der Heiligung in uns. Und wir sehen diese Dinge oft nicht. Manchmal sehen wir das eher aneinander, oder? Die Schwächen und Macken, die Unzulänglichkeiten. Wir sind oft blind für unsere eigenen Schwächen. Und der Schaden entsteht in der Welt. Je länger wir in der Welt waren, je oft, nicht immer, aber es ist oft so, dass je größer der Schaden ist. Und durch dem, dass wir aus dem Geist geboren sind und unsere Beziehung zu Gott wiederhergestellt ist, heißt es lange nicht, dass unser Denken daran arbeitet. Nehemia an den Menschen, unser Denken, unser Gesinnung, die Art, wie wir leben, ist noch nicht Gott ähnlich. Dieser Prozess der Heiligung ist ein langer Prozess und wir haben gesehen, wie Nehemia das sieht und wie sehr, wir werden auch ein paar Stellen heute Morgen in Kapitel 1 auch lesen, wie Nehemia sehr bewegt war. Und er war bewegt noch bevor er überhaupt in Jerusalem war. Er hatte nur gehört. Und das Hören hatte ihn zum Fasten und zum Beten getrieben. Und er betet 4 Monate. Weil die Tatsache, dass Menschenleben, wenn wir das so auslegen wollen, so zerstört sind. Dass, obwohl Hesekiel die Beziehung wiederhergestellt hat, sieht er. Er ist ein Seelsorger. Und zwar ein ganz radikaler, das werden wir auch heute Morgen im Text sehen. Und wie gesagt, der Tröster, der Heilige Geist, wir hatten gesehen in Kapitel 2 und Vers 12, dass er sich nachts aufmacht mit wenig Leute. So ist der Heilige Geist, der wirkt ganz persönlich und er macht nicht viel Terz. Er spricht leise, aber es haut rein, oder? Er trifft Nagel auf den Kopf und innerlich müssen wir schon, das ist wie ein Schwert, muss ich sagen, eigentlich stimmt das, ich habe das nie gesehen. Ich habe auch nie gewusst, dass ich so bin. Und der Heilige Geist, Nehemia, tut das auf eine Weise, die unheimlich liebevoll und rücksichtsvoll ist. Ich bin von meiner Natur her ein Bauer. Ich haue rein und verletze Menschen. Der Heilige Geist wirkt sanft, nicht, dass er nicht verletzt, aber er tut es auf eine Weise, die wir, wenn wir es suchen und wollen, verkraften können. Es tut weh, aber wir wissen, dass wir dennoch umarmt werden von der Liebe Gottes. Du weißt, wie ich bin und liebst mich dennoch. Das ist immer die Grundlage. Ich lasse mir was sagen von jemandem, der mich liebt. Meine Frau kann ich gut zuhören, aber meine Feinde, naja, oder Leute, zu denen ich keine Beziehung habe. Und deswegen ist es so wichtig, wieder zurück zu Sonntag, dass unsere Beziehung zum Heiligen Geist funkt. Dass der Funke springt, dass es gereinigt ist. Heißt das im Auto, eine Zündkerze nützt gar nicht, wenn sie beschmutzt ist. Und eine beschmutzte Kerze im Auto, Zündkerze, ist ein betrübter Geist. Und der Heilige Geist kommt. Nehemias Herz ist offen. Er hat eine Aufgabe, einzugreifen und das Zerstörte zu heilen und wieder aufzurichten. Und in Vers 12 lesen wir, er macht sich nachts auf mit wenig Männer. In dem Text wird es auch klar, macht auch nicht viel Krach. Nachts in der Stille. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch unsere stille Zeit haben. Und stille Zeit heißt nicht 20 Kapitel lesen und uns Notizen machen. Stille ist einfach ein Stück unser Text jetzt. In Matthäus, dass wir schon einige Sonntage haben, Jesus, er kommt zur Seite. Ihr seid so beschäftigt, ihr seid so belastet, ihr seid so abgelenkt. Ich möchte, dass ihr jetzt stille werdet. Das ist gut. dass wir Zeit haben, im Wald spazieren zu gehen. Wir werden auch gerade ganz besonders, ihr als junge Leute, wahnsinnig. Der Teufel pumpt uns voll und er lenkt uns völlig ab vom Wesentlichen im Leben. Ne? Unsere Ziele, unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte. Wir werden von unserer Lust getrieben. Es ist ein Trieb, der nicht zu beherrschen ist, und den kriegen wir nicht satt. Und er zieht uns da hinein und unterbindet das Wesentliche, dass wir zur Ruhe kommen. Und das sehen wir hier in Nehemia. Er stellt keine bloß, er gedemütigt uns nicht unnötig. Er wirkt Demut, aber er stellt uns nicht bloß, und er trifft das genau auf den Punkt. Vers 13, und ich ritt zum Taltor hinaus bei Nacht an den Drachenquell vorbei und an das Misttor und forschte genau. Und wiederum in Vers 15, da stieg ich bei Nacht das Bachtal hinauf und achtete genau auf die Mauer. Er achtet genau auf die Stellen, wo da Schaden angerichtet worden ist. Wir leben in unserer eigenen Haut und haben nicht, wir sind ja dran gewohnt, wir sind wie wir sind und uns fallen diese Macken nicht auf. Und wie ich immer wieder sage, ich bin schon ein alter Mann, 70 Jahre, und manchmal denke ich, wenn ich den Heiligen Geist zulasse, ich habe das Bewusstsein manchmal, das Elend ist viel größer, als ich jemals gedacht hätte. Und ich möchte gerne vorbereitet werden für diese Begegnung. Aber sehe, da ist noch so viel. Ich bin letzten Endes in den Ganzen völlig auf den Heiligen Geist geworfen, dass er aufdeckt und heilt und verändert. Denn wenn ich meine Größe, Liebe begegne, möchte ich, soweit es geht, in aller Demut, möchte ich so sein wie er. Ich möchte, dass er mich sieht und sagt, du bist wahrhaftig, mein Sohnemann. Du widerspiegelst mein Wesen in dir. Nicht nur erlöst, aber umgewandelt, was etwas Gewaltiges. Manchmal denkt man, ich wage es nicht zu denken, dass es möglich wäre oder sein könnte, dass ich so werde wie Jesus. Aber das ist sein äußerster Wunsch, weißt du. Ehepaare, die sehen einander ähnlich, oder? Jetzt nicht äußerlich, aber im Wesen, im Charakter, im Benehmen, wie sie sich bewegen, wie sie Dinge sagen. Oft bin ich unterwegs in Gemeinden und ich kenne die Gemeinde nicht so gut und da sind einfach viele Leute und denke ich, der, das ist seine Frau. Und es ist oft so, dass es genau hinhaut. Oder ich kenne den Mann schon viele Jahre und bin dann in der Gemeinde und tue ich erst irgendwo die Gemeinde kennenlernen und seine Frau ist mittendrin und ich suche sie und denke, das muss die sein. Sie erinnert, ich sehe eine Frau und sage, irgendwo erinnerst du mich an jemanden? Ja, an ihn. Danke, Uschi. Es muss abfärben. Und es kommt durch die Liebesbeziehung, die Gemeinschaft. Ich denke, etwas, was wir tun können, der Heilige Geist. Oder, aber es hängt auch von unserer Nähe an Jesus. Es färbt ab. Und bei uns Väter ist es auch so, dass, und Mütter, dass wir denken, na, boah, Jesus, vergib mir, dass mein Sohnemann in diesem Bereich so geworden ist wie ich. Zum Beispiel in meine Söhne sehe ich das, und das kann meine Schwiegertochter eigentlich sicherlich bestätigen. seine Art zu fahren ist mein Sohn wie ich und das ist nicht so gut. Ist es gut, dass er seinen Wagen pflegt? Aber so zu fahren wie sein Vater ist sogar gefährlich. Wisst ihr, und Gott hat das mir mal gezeigt. Er hat gesagt, ich bin in einer Situation, weil ich die Gefahr gesehen habe, Lebensgefahr. Mir ist es nicht aufgefallen. Ich habe es nicht gesehen. Das war ein blinder Fleck. Ich habe es erst in meinem Sohn gesehen. Ich habe gesagt, Herr, vergib mir, reinige mich und verändere ihn jetzt. Bewahre du ihn. Er soll so werden wie du und nicht wie ich. Er trifft das genau, ganz präzise. Und er geht, wir lesen in Vers 14, und ich ritt hinüber zu dem Quelltor, zu des Königs Teich, und es war da kein Raum, dass mein Tier mit mir weitergekommen wäre. Er reitet hinüber oder hinunter in alle Ecken, diese geheime Stellen, diese Dunkelheit, die wir oft entdecken in unser Herzen, wenn der Heilige Geist hineinstrahlt. Und er führt sein Volk, haben wir letzte Woche, aber ich habe mich entschieden, doch einige der Tore, 10 der Tore zu machen. Schritt für Schritt geht er. Er lässt nichts aus, der Heilige Geist. Er macht die Runde und er fängt am Schafstor an und endet am Schaf. Er lässt nichts aus. Er hat diesen Wunsch, dass wir ganz werden, vollkommen nicht im Sinn. Wir werden nie von Sünde frei sein. Wir werden immer stolpern und fallen. Wir werden verführt werden. Wir Dinge zulassen. Es wird eine Weile, bevor wir uns wehren und diese Gedanken zum Kreuz bringen, sie bekennen und loswerden. Das wird immer da sein. Aber er macht eine ganze Sache, keine halbe Sache. Deswegen sagt er, hey, you know, du sollst mich lieben von ganzem Herzen. Ich will ganze Sache mit dir machen. Ich möchte eine runde Sache. Mir ist alles wichtig. Dein ganzes Leben ist mir. Es ist nichts in dir oder an dir, was mir nicht wichtig ist. Und so macht er die Runde. Und wir gehen jetzt also einfach schrittweise. Wir hatten das in Kapitel 2 angesehen. Wir haben ja 3 Tore ganz kurz gesehen. Wir gehen aber jetzt zu Kapitel 3. Da werden die Tore systematisch nochmal geschildert, bis auf 2, die ausgelassen werden und erst in Kapitel 8 und Kapitel 12 erwähnt. Also wir werden nur 10 Tore und wir halten uns bei das eine Tor etwas länger auf als auf die anderen. Das erste ist das Schafstor. Da fängt alles an, wo ich sage, ich bin dein Schaf. Du sagst mir, folge mir nach. Herr, ich will dir nachfolgen. Ich möchte mit dir gehen. Ich möchte ein treuer Freund sein, der Schritt für Schritt dir nachfolgt. Und das ist das Schafstor. Du bist nicht, wie wir gesehen haben vorletzte Woche, nicht nur mein Hirte, sondern mein Herr. Und ich will, und das ist unsere Botschaft am Sonntag, ich will mich fügen in diesem Joch. Ich kann nur Veränderung erleben, wenn ich diesen Hirte als Herr sehe. Der Herr ist mein Hirte, ich muss mich fügen. Das wird nicht passieren. Du wärst keiner. Und deswegen sind so viele stehen geblieben bei der Erlösung, weil sie Probleme haben. Ich will nicht, dass dieser über mich herrscht. Und das ist Fleisch total. Wenn Veränderung, dann muss ich mich. Ich muss im Joch hinein und muss mit ihm gehen. Und wie du siehst hier, es ist ein Gang um die Mauer herum. Das heißt, es ist im Handeln, im Tun. Diejenigen, die mich lieben, tun das. Das Tun ist wichtig, dass wir mit ihm gehen. Und die Veränderung geschieht nicht in irgendeine Erkenntnis oder auch, ich wage zu sagen, irgendeine Offenbarung und Händeauflegung heiligen. Es kann keine Heiligung bewirken in dir durch den, dass er dir die Hände auflegt, sagt, jetzt bist du ein, ne? Dein Charakter ist geheilt, alles ist weg. Das ist nicht. Heilung ist ein Prozess. Und es ist ein langer Weg um die Mauer herum. Ich muss mich dem fügen. Matthäus 11. Ich muss mein Leben bringen als ein lebendiges Opfer und muss eine neue Gesinnung bekommen. Und ich werde gereinigt durch eine neue Gesinnung in der Tat. Dann kommt er dann im Vers 3 zum Fischtor. Und Fischtor ist da, wo ich ein Bewusstsein bekomme für andere. Ich folge ihm nach, bin aus dem Geist geboren. Ich gehe mit ihm, erlebe Veränderung, auch in mein Denken. Und das Erste ist, dass ich denke, und das passiert oft sehr schnell, danke dir, dass du mich erlöst hast, aber Papa, Mama, Onkel, Sohn, Schülerin, Mitschüler, Student bei der Uni, Arbeitskollege, Leute, die wir am Herzen haben, sofort geht unser Herz aus zu anderen. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir wiedergeboren sind. Denn Gott geht von sich selbst aus, das ist seine Natur, zu anderen hin. Und am Fischtor, das ist da, wo wir zu Menschen Fischer werden, okay, und er macht, und das Emphasis ist auch, Hauptmerkmal ist, er macht das in uns. Es ist etwas, was er völlig ist. Es ist anders. Und wir sehen, wie David aus der tiefen Sünde herauskommt im Psalm 51. Ihr kennt das alle. Er kommt zur Umkehr, Gott reinigt ihn. Und dann in Vers 15 sagt er, ich will die Übertreter deine Wege lehren. Es ist gerade passiert. Er ist gereinigt worden, die Blindheit ist ihm weggenommen worden. Und was er? Er hat doch nur an sich selbst gedacht, oder? Ich hole mir die und bringe ihn um. Das ist sein Trieb. Nun aber ist er gerade mit Hyssop, ist das richtig? Gereinigt, Hyssop. Gereinigt worden, hat Buße getan und sofort ist etwas, was menschlich gesehen total dem entgegen spricht, geht als menschliche Natur. Sofort zu anderen hin. Und das ist ein Zeichen dafür, dass ich wiedergeboren bin, wenn ich mich von mich selbst wegwende, zu anderen hin. Wir kommen auch nochmal zu dem Psalm. Das ist das Fischtor und das alte Tor. Jetzt bin ich in der Nachfolge. Jetzt gebe ich mich anderen Menschen hin. Ich wende mich von mich selbst hinweg zu anderen. Und es entstehen doch Situationen, die ich nicht verstehe. Kennst du das? Von der Uni oder von der Schule oder Arbeitskollege, ja, man fängt an, von Jesus zu erzählen und sagt, ja, aber die Bibel widerspricht sich doch, ich lese die Bibel und da und da und nee, Gott ist nicht so. Und mir ist oft so gegangen, ich denke, hilf mir Jesus. Wo muss ich denn hin? Zum alten Tor, das ist zurück zum Wort Gottes. Und im evangelistischen Dienst ist es wichtig, dass wir selber im Wort drin sind. Paulus schreibt an Timotheus, du musst wissen, nicht nur das Wort kennen, sondern wissen, wie man es bricht. Es muss eine Kraft des Heiligen Geistes sein, so dass du denjenigen erreichst, der die Frage stellt. Und es ist oft, dass Leute Fragen stellen, um dem, was du ihnen eigentlich sagen willst, zu umgehen. Die wollen ja gar nicht. Und deswegen antwortet Jesus oft mit einer Frage. Er lenkt die Sache in seine Richtung. Der Mensch will ausweichen. Und wir müssen im Wort sein. Und das ist das alte Wort. Paulus schreibt, das hat sich nichts verändert. Das Wort bleibt ewig, es verändert sich nicht. Und das wäre konträr zu viele liberale, moderne, in Anführungsstriche, bekloppte Theologen. Das Wort verändert sich nicht, es bleibt. Es ist, wisst ihr, ich bin alt, ich kann das sagen, junge Leute, es ist anders. Das gute Alte. Da müssen wir zurück, zu dieser Grundlage. Es gibt jeweils eigentlich für die Nöte um uns herum nur eine Antwort, und das ist das Wort Gottes, Christus, ist die Antwort. Und da müssen wir den Mut haben. Der bist du altmodisch, das alte Wort, hör auf mit dem alten Tor, passt nicht mehr, quietscht. Wenn es quietscht bei dir, dann musst du es ölen. Das ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist macht mir das Wort so lebendig, das haut mich um. Und ich denke, Mann, das ist, wieder zurück zu Paulus, so tief, so hoch, so weit. Es tut mir leid, it blows my mind. Es sprengt meine Fähigkeit, überhaupt zu denken oder begreifen. Das ist so viel mehr. Entschuldige, dass ich andere Antworten suche, in Philosophien, in Psychologie oder egal. Die sind alle irgendwo Mittel zum Zweck, eine Geschichte, meine eigene Erfahrung, die helfen kein Mensch. Sie können ihn anrühren, aber die Hilfe kommt aus dem Wort. Wir müssen für uns selbst und für unser Dienst als Menschenfischer, müssen wir immer zurück zum alten Tor. Dann haben wir ein Taltor. Da hast du evangelisiert. Da bist du zurück zum Wort. Und jetzt will Gott das Wort, was in dir, was du aufgenommen hast, möchte er prüfen. Und er prüft dich im Tal. Dazu kommen wir noch zum Schluss. Dem alten Wort, das alte Wort, folgt immer eine Prüfung. Wenn du keine Prüfung willst, hör auf, das Wort Gottes zu lesen. Aber ich will Prüfung, oder? Also Männer wie auch Frauen. Männer sind gerade, wir wollen doch eine Herausforderung, oder? Ich will es beweisen. Gott hat das, und es ist auch positiv. Dieser Trieb zum Überwinder her. Ich möchte gern wissen, weißt du, Gott weiß, ob du glaubst oder nicht. Und er weiß auch, wie sehr du glaubst. Er prüft dich nicht, damit er das herausbekommt, ob du glaubst. Nein, er will dir zeigen, hey, glaubst ja doch. Das Wort hat mir gesagt, ich wurde geprüft, hab's getan. Mann, das geht ja voran. Das stärkt mich. Und es ist nicht an mir, es ist sein Wort hineingepflanzt in mir und die Kraft des Heiligen Geistes. Und dann plötzlich muss ich aufpassen, dass ich nicht abhebe, oder David? Das ist so. Und wir müssen auch gerade da, wo die Kraft in uns wirksam wird, sagen, hey Alter, du bist es nicht. Hey, du bist es nicht. Komm auf die Knie. Das ist Gnade, das ist der Herr. Und er freut sich, oh, wo lebt denn Gott? In mir, oh, tatsächlich. Inzwischen fällt das so ein bisschen auf. Und es merken auch andere. Und ich merke das selber. Und er tut es. Er prüft uns, damit wir uns freuen können daran und in der Erkenntnis, dass er in uns wohnt. Mir ist das gar nicht. Er weiß doch alles. Er weiß, wie wir gestrickt sind. Er kennt unsere Schwächen und Stärken. Es geht um uns. Er will uns in der Prüfung aufrichten. Nicht fertig machen. Bei der Prüfung in der Schule, die wollen dich fertig machen. Meine Kinder sagen mir manchmal, der Lehrer hat was dagegen. Nicht so wie Jörg, die anderen Lehrer meine ich jetzt. Der macht mich oder der mag uns nicht. Oder Lehrer hat den erzählt und Münze von einem Professor. Er hat seine Stärke erwiesen, indem dass er alle anderen fertig gemacht hat. Weißt du, er erniedrigt andere, um sich selbst zu erhöhen. Christus erniedrigt sich, um uns zu erhöhen. Also die Prüfungen sind gut. Und freut euch, und dazu kommen wir, in allerlei Anfechtungen. Dann kommen wir zu Mistor. Nachdem also wir Jesus nachfolgen, uns reingekniet haben und wir bewegt werden, andere erzählen, merken unser Unwissen, kehren zu Wort Gottes zurück, werden wir geprüft und in der Prüfung wird aussortiert, oder? Wenn ich geprüft werde, merke ich meine Macken. Ne? Ich habe nur noch Freude in der Stärke des Geist Gottes in mir, sondern ich merke, das war wirklich daneben. Ne? Wie auf dem Bürgersteig, ne? In bestimmten Stadtbereichen, wo Leute mit ihren Hunden spazieren gehen. Ne? Da trittst du rein und da stinkt. Und du kannst auf dem Rasen lang, du kannst Wasser nehmen, ein Tempotaschentuch, die kannst ein bisschen Wodka drauf gießen und ja, deine Frau fragt dir dann, wo bist du denn gewesen? Du stinkst. Das muss weg. Wir sollen ein Wohlgeruch sein und nicht ein Gestank. Und das ist da, wo wir, und das muss kommen, Kinder. Echt. Und ich liebe das, ich finde das so schön in der Gemeinde, diese Samstage Abendsanbetung. Und die jungen Leute, die sind oft so ein Vorbild für uns. Die hocken in den Ecken und weinen. Und ich gehe rum, um noch die leeren Gläser, versteht ihr, aufzuheben und die nach vorne zu bringen, nachdem wir eine halbe Stunde hier, ne, auf sie gewartet haben. Und die sind immer noch dabei. Sitzen und weinen und streicheln, ermutigen einander. Die Gläser sind noch voll. Die haben noch gar nicht gewagt, das einfach runterzukippen wie manchen Erwachsener, weil der Geist in ihnen spricht und sagt hier, wenn du zum Tisch des Herrn kommst, bring das zuerst in Ordnung. Wisst ihr, und junge Leute, ihr seid uns da so ein Vorbild. Wir sind abgezockt, abgebucht. Wir machen das ja schon 50 Jahre. Das macht uns nicht mehr an. Wieder zurück zur Einleitung in der ersten Woche. Siehst du, wie wir euch brauchen? Junge Leute, lasst uns nicht im Stich. Wir fühlen uns jung. Ihr bewegt uns. Das ist schön mit euch. Da ist so viel Dynamik. Manche Mütter sagen mir, gerade vor ein paar Wochen hat eine Mutter mir gesagt, weißt du, ich bin so dankbar für meinen Sohn. Der sieht es und sieht meine Not, meine Einsamkeit, meinen Schmerz, meine Ohnmacht, alleine als Frau und kommt und stärkt mich und sagt mir mit Tränen in ihren Augen, wir brauchen einander. Wir brauchen euch und ihr braucht auch uns. Dann kommen wir zum Quelltor. Da, wo ich nach der Prüfung und nachdem ich dem Mist losgeworden bin, erquickt werde. Ne? Die Quelle. Die Quelle. Und es ist wunderbar, wie hier eine geistliche Reihenfolge, hier ist so viel Weisheit drin. Und da komme ich zur Quelle und werde erquickt. Und dann in Vers, ja, und wir können auch nochmal, wenn ihr wollt, mal ganz schnell wieder, Psalm 51, der David bestätigt das alles. 51 und Vers 7. Nee, gar nicht. 9, entzündige mich mit Hyssop, dass ich rein werde, wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Und dann, Vers 14, erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich auf. Hier wird er erfrischt, hier wird er gewaschen und wir sehen auch, dass Nehemia diese Botschaft, die er predigt, die Botschaft der Umkehr und Zuwendung zum Wort Gottes. Er ist am Wirken praktisch, er ist ein Seelsorger, er baut das Volk wieder auf, er sucht die Not, findet den Punkt und ermutigt und richtet auf, aber er tut es, durch das Wort. In den Kapitel 1, in Kapitel 8 von Nehemia lesen wir um Vers 1. Als nun der siebte Monat herangekommen war und die Israeliter in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Hier haben wir Epheser, Wasserbad des Wortes Gottes. Jesus sagt zu Petrus, nur deine Füße, es geht mir hier um Demut. Du bist schon gereinigt durch das Wort. Reine mich, wasch mich ganz. Nee, nee, das ist schon passiert. Hier geht es um Zerbruch. Hier meine ich nicht, du hast ja das Wasserbad. Du kennst das Wort und das Wort reinigt dich und wird dich auch weiterhin reinigen, Petrus. Das ist das am Wassertor. Und sie sprachen zu Esra, den Schriftgelehrten, er sollte das Buch des Gesetzes des Mose holen und das der Herr Israel geboten hat. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz oder das Wort Gottes vor der Gemeinde. Dann machen wir einen Sprung wegen Zeit, Vers 3. Und las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor. Und Ende von Vers 3. Und die Ohren des ganzen Volkes waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Er verkündigt das Wort und das Wort reinigt. Es geschieht am Wassertor. Dann machen wir eigentlich das Rosttor und Osttor ein bisschen schneller. Wir bleiben bei einer Sache hängen, die unheimlich interessant ist für diejenigen, die in Israel gewesen sind. Oder aber auch Bilder gesehen haben bei der Mauer. Aber das Ross hier in Vers 28, Wasserturm ist Vers 26. Ich habe vergessen, euch immer die Verse zu sagen. Das bezieht sich, wie gesagt, auf Kapitel 1, auf Kapitel 8 und Vers 1, 28. Das Rosstor, Ross ist doch ein Pferd. Und wir wissen, dass Christus zurückkommt, und dass er auch geritten zurückkommt bei seiner zweiten Ankunft. Er spricht von der Wiederkunft. Wir werden vorbereitet, diese ganze Tore, diese ganze Schritte, wir werden vorbereitet, ihm zu begegnen. Dann er kommt geritten in seine Macht und er kommt dann, interessanterweise, Punkt 9 wäre, das neunte Tor wäre das Osttor, das ist in Kapitel, in Vers 29. Von Kapitel, wir sind in 3. Nach ihm baute Zadok, der Sohn Immers, gegenüber sein Haus. Nach ihm baute Shemaja, Sohn des Shehanias, der Torhüter des Osttors. Die kommen zum Osttor. Und wir sehen, wenn ihr Kapitel 3 liest, seht ihr, dass diejenigen, die eine Aufgabe hatten für ein Tor, unmittelbar da gelebt haben. Gott fängt an, in unsere unmittelbare Nähe, in den kleinen Dingen. Und hier ist am Osttor. Und das spricht, wie gesagt, wie das Rosttor von der Wiederkunft Jesu. Und das finden wir in Hesekiel Kapitel 44. Hesekiel erzählt uns hier von diesem Tor. Hesekiel 44. Und wenn ihr nach Israel geht, dann guckt euch das Osttor an. Denn das Osttor ist zugemauert. Die Türken haben das gemacht 1100 Jahre nach Christus. Die haben Hesekiel gelesen und gesagt, ja, wenn Jesus, den Prophet von den Christen, durch dieses Tor, dann mauern wir das zu. So verrückt, ne? Einen Gott zu haben, den ich einmauern, zumauern, verhindern kann. Mein Gott ist so groß. Sag mal, er macht und das ganze römische Reich kippt um und vergeht in alle Ewigkeit. Mein Gott muss sich nicht verteidigen. Deswegen ist es so in der Religion, dass Menschen böse werden. Sie verteidigen ihr Gott. Aber ein Gott, der sich verteidigen muss, ist kein Gott. Vergiss ihn. Das ist ein Pups und kein Gott. Gott ist mächtig und groß. Er taucht auf und es kippt alles um. Nicht, dass ich meine, dass das, was in der christlichen Szene im Moment passiert, unbedingt immer von Gott ist. Aber 44,2. Und der Herr sprach zu mir, dies Tor soll zugeschlossen bleiben und nicht aufgetan werden. 1100 Jahre nach Christus geschieht es. Und die Türken haben gedacht, jetzt verhindern wir Gott. Aber eigentlich haben sie nur das getan, was der Prophet zuvor hervorgesagt hat. 1700 Jahre zuvor. Das wird geschehen und es geschieht. Die Türken tun, was richtig ist und kapieren das nicht mehr. Die machen nicht das Tor zu, sondern sie untermauern das Wort Gottes. Sie stärken das. Gott hat uns, er lenkt uns, verstehst du, den Menschen. Auch die großen Mächtigen. Mächtigen, habt keine Angst vor Putin. Oder Putin, oder wie heißt es? Gott hat einen Haken durch seine Nase. Und er führt ihn herum und benutzt ihm uns zum Segen. Der ist für uns Christen keine Bedrohung. Diejenigen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten, auch Putin. Und er macht uns keine Angst, weil wir wissen, wo wir hingehen. Wir haben weder vor dem Papst noch vor Putin Angst. Und sie sind sich sehr ähnlich. Der eine ist religiös, machtgierig, und der andere ist politisch, machtgierig. Also sind gleich, das ist derselbe Geist. Es ist ein Ersatzchristus oder ein Antichristus. Für mich ist er kein Ersatzchristus, da lache ich mich kaputt drüber. Für mich ist er ein Antichristus und ich spüre das. Und das trifft uns, wenn die Nachrichten lesen und wenn wir sehen, wie sie da über den roten Teppich, alle beide, oder? Ob Papst oder Putin. Tut mir leid, russische, liebe Geschwister. Hitler war ja nicht besser. Margaret Thatcher ist auch unsere Putin gewesen. Wir sind überall. Und der Herr sprach zu mir, dies Tor soll zugeschlossen bleiben und nicht aufgetan werden und niemand soll da dort hineingehen. Denn der Herr, der Gott Israels, ist dort eingezogen, darum soll es zugeschlossen bleiben. Nur der Fürst darf sich, weil er der Fürst ist, dort niederlassen und das Opfermahl essen von dem Herrn. Durch die Vorlage des Tores soll er hineingehen und durch sie wieder herausgehen. Die können so viel mauern, wie sie wollen. Gott bricht auch die Mauern in meinem Herzen. Da, wo Nehemia kommt, wo der Heilige Geist kommt. Und ich bin manchmal zu gepupst, zu gemauert. Aber mein Gott, der gesagt hat, ich fange an und vollende, der macht es schon. Und das ist so schön, das ist für diejenigen, die ihm gehören, er macht das schon. Und du wehrst dich, mach dir keine Sorgen, er ist viel stärker als du. Krieg das schon hin. Bleib locker. Und jetzt landen wir. Und dann haben wir das Wachtor und das Schafstor. Wachtor ist in Vers 31 und Schafstor in 32. Wieso Schafstor? Er geht einmal rum. Und mit 70 Jahren ist immer noch nicht alles zu Ende. Geht's nochmal los. Du wirst nie einen Punkt erreichen, wo du meinst, ich bin vollkommen. Diese 30 Jahre hat der Herr mich verändert. Kommt und betet mich an. Nee. Er führt uns wieder zurück. Weißt du, am Anfang war ich ein Schaf. Ich sag immer wieder, okay, mein Alter, es wäre zum Thema, ich weiß doch egal. Weißt du, ich bin wie ein kleiner Junge. Ich bin am Anfang. Und ich bin so dankbar, dass er nicht aufhört. Dass er um mich herum und in mir arbeitet und wirkt, bis er das vollendet hat, was er angefangen hat. Und jetzt wollen wir in den paar Minuten, die wir noch haben, noch bevor Viertel vor, wollen wir kurz uns nochmal beschäftigen mit diesem Taltor. Denn der Taltor ist so wichtig. Taltor ist in Vers 13. Das sind da die Prüfungen, die Anfechtungen. Und in Jakobus lesen wir in Kapitel 1 lesen wir von diesem Taltor. Je mehr ich die Erfahrung mache, dass der Tal für mich gut ist, je weniger Angst ich davor habe. Klar sehne ich mich nicht nach Prüfung, nach Leid tue ich eigentlich nicht. Wenn ich mich nach Leid sehnen würde, dann wäre ich doch krank, oder? Aber es macht mir keine Angst mehr, weil ich weiß, da ist Christus drin. Es gibt Bibellehrer, die sagen, wenn du leidest, ist es, weil du ein Sünder bist. Es stimmt auch bis zu einem gewissen Punkt. Aber die sagen dir dann, ja, und wenn du richtig glaubst, brauchst du nicht zu leiden. Das ist schon eine Lüge. Ich leide. Weißt du, woran ich leide? Nicht an Stefan, nicht an Jörg, nicht an Gabi. Weißt du, an wem ich leide? An das kleine Poloch, Peter Will. Daran leide ich, an mir selbst. Und ich leide, weil es um mich geht. Und ich muss dadurch, ich muss es annehmen können. Viele sagen, wenn du das tust, sündigst du. Du bist dumm. Du wirst nie über dem Ganzen stehen. Du musst das ablehnen. Das ist falsche Bibellehre. Überhaupt gar nicht. Die Bibel, Alt- und Neuen Testament, ist durchsogen vom Leiden. Was war denn das Alte Testament? Stell dir mal vor, liest da vom Anfang bis Ende. Es war doch nur Krieg, oder? Es gibt da keine Ruhe im Alten Testament. Das Neue Testament, klar, wir leben hinterm Kreuz Christi Tod und Auferstehung. Und jetzt ist nun, wie Jörg immer wieder sagt, mein Joch ist leicht. Wir haben es gut im Neuen Testament. Er hat gereinigt. Wir leben nach Christi, nicht vor Christi. Es wird uns nicht etwas versprochen oder vorausgesagt. Wir leben danach. Es ist vollendet, vollzogen. Und wir wissen es doch, wie keine andere. Wir haben so viel Licht über das Evangelium. Wir haben die Gemeinschaft. Der Vorhang ist zerrissen. Und im Leiden wandle ich mit ihm. Das ist Psalm 23. Und wenn es für David etwas Positives war, vorm Kreuz, wie viel mehr muss es für mich nach dem Kreuz? Ich will nicht das Leiden in meinem Leben ausschließen, sage ich euch. Sonst wäre ich das größte Schwein auf Erde, wenn ich überhaupt noch leben würde. Im Leiden hat Gott angefangen, etwas in mir zu tun. Und er wirkt heute. Und im Leiden ist er mir so nah. Und da ist so viel Licht, Hoffnung. Seine Gegenwart ist so heftig, dass das Leiden kein Leiden mehr ist. Und so blöd, wie das klingt hier, was Jakobus sagt, das ist wahr. Er sagt in, lass uns doch Jakobus 1, 2. Meine liebe Brüder, erachtet es für laute Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fällt. Ich freue mich, weil ihr wisst, mein Freund ist dabei, mich zu verändern in sein Ebenbild. Und das ist doch gut. Und wenn es weh tut, meine, was tun die Jungs hier in der Gemeinde, um die Mädels zu imponieren? Die quälen sich. Jetzt hat mein Sohn eine Frau, der quält sich jetzt nicht mehr so sehr. Aber vorher hat er doch sich gequält. Und jetzt geschwitzt und an der Stirn geblutet. Und es ging um Blasen auf den Händen und Laufen und Machen und Tun. Hast du schon mal, guck mal, wie die Sportler heutzutage. die Verletzung, die Muskelzerrung. Warum meinst du, dass sie da oben sind in der ersten Bundesliga? Die tun sich den Schmerz rein. Und es nur in den Schmerz, dass du eigentlich durch, in dem Punkt, wo du den Schmerz ertragen kannst und durchbrechen kannst, körperlich gesehen, dass der Aufbau geschieht. Das sagt dir eine Sportlehrer oder Lehrerin. Du kannst das. Mein Vater hat mir das gesagt. Du kannst das. Ich habe Langstrecken gelaufen, über Jahre in der Schule. Ich war der Zweitbeste. Wir waren einige hundert Schule. Aber ich habe meinen Körper gequält. Und wenn ich da bereit bin, das zu tun, für, um die Mädels in der Schule gegenüber, waren Mädchenschule, und ich wollte sie imponieren. Das waren 700 südamerikanische Puppen. Und ich wollte sie imponieren. Und die sind dann auch, ne, zum Marathon gekommen und haben wie bei David geklatscht. Ne? Pedro ist der Größte. Da habe ich die Schmerzen nicht mehr gemerkt. Da bin ich auf Wolken gelaufen. So ist es, wie Gott, der steht da und sagt, du bist der Beste. Du bist mein geliebter Sohn. Ich bin bei dir. Du, das ist kein Schmerz mehr. Das Joch ist leicht. Es sagt nicht, es hat kein Gewicht. Das Leben ist schwer, aber mit Christus, wenn du in dem Joch bist, ist leicht. Es geht viel leichter. Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fällt. Freude, warum? Christus ist bei euch. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewahrt ist, es ist ein Weg, es ist ein Prozess der Heiligung, der Reife, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk. Junge Männer, wir kommen später dazu, junge Männer sind ungeduldig. Es ist Teil der Entwicklung. Und als junge Männer laufen wir oft gegen eine Wand. Oder stolpern und fallen. Oder enden den Marathon nicht. Und kriegen so einen roten Kopf. Wir wollten die Mädels imponieren und kriegen bei das nicht zu Ende. Vers 6. Wir springen von 4 bis 6. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Na gut, lassen wir das für nachher. Also, erstmal, auf jeden Fall sehen wir hier Schmerz. Und in Schmerz müssen wir geduldig sein, weil Veränderung wehtut. Wir müssen unsere alte Natur ablegen und die neue Natur annehmen. Und das tut auch hier und in der Seele weh, oder? Seid ihr schon mal, habt ihr schon mal blamiert? Bei mir ist es im Ältestenrat oft passiert. Einmal war es so schlimm, dass es wirklich war. Ich könnte meine Brüder, einer, der das miterlebt hat, sitzt hier. Ihr habt mich so blamiert, ich bin aufgestanden vom Tisch. Wir saßen schon bestimmt eine Stunde und wir haben damals 2 bis 3 Stunden gesessen, wie sicherlich auch jetzt. So lieb haben die Ältesten der Gemeinde. Man sieht nur, wenn sie korrigieren und versteht nicht, dass sie eingreifen, aber man sieht nicht, dass was gebetet, für Zeit und Liebe investiert wird, für die Sorge um die Gemeinde, um dich und mich. Aber wir saßen da stundenlang, ne, und ich habe total daneben bin aufgestanden und habe einmal um den Block gelaufen. Und da habe ich gesagt, nee, da kannst du immer noch nicht reingehen. Ich habe mich schon geschämt, da ging es noch 2-mal. Da bin ich wieder reingekommen und habe um Vergebung und Entschuldigung gebeten für mein Versagen. Es tut weh. Aber ich kann zurückgucken wie mit David, Psalm 109. Ich danke dir, Herr, dass du mich, wenn er es gedemütigt hast, gebrochen hast, dass du mein Herz zerbrochen hast. Ich danke dir dafür. Ich sehe, dass das Alter gebrochen ist. Jetzt geschieht etwas Neues in mir. Ja, um unsere Freunde eigentlich Gutes zu tun, will ich da jetzt pausieren. Und wir wollen uns Nehemias Charakter, seines Wesens, das, was er ist, der Heilige Geist, und was er in uns bewirken will in der zweiten Hälfte.